möchte uns zu Beginn drei Bibelstellen lesen, und zwar, es ist etwas, das mich doch umtreibt. Es hat mich seit Jahren umgetrieben, geistlich, und es kommt von Zeit zu Zeit irgendwo ins Bewusstsein, und es ist etwas, das für uns persönlich, vom ganz Privaten, von der Nachfolge her, eine sehr große Rolle spielt. Ich möchte uns zuerst aus Prediger 8 eine kleine Passage lesen. Und zwar zweiter, dritter Vers. Befolge den Befehl des Königs, und zwar wegen des vor Gott geleisteten Eides. Lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen und vertritt keine schlechte Sache, denn er tut alles, was er will. Ich lese doch weiter. Denn das Wort des Herrn ist mächtig, und wer darf zu ihm sagen, was machst du? Wer das Gebot bewahrt, der will nichts von einer bösen Sache wissen. Und das Herz des Weisen weiß um Zeit und Gericht, denn für jedes Vorhaben gibt es eine Zeit und ein Gericht. Da sagt die Bibel was ganz einfach. Sie sagt praktisch, der Mensch steht, hier haben wir es, all die Israel, unter der Oberhoheit des Königs. Und wir wissen, dass die Bibel ganz klar sagt, der Herr Jesus ist der König der Könige, der Herr der Herren. Jeder Wiedergeborene, jeder Gläubige, jeder Mensch, der zum Glauben kam, steht unter der Oberhoheit seines Hauptes, nämlich vom Herr Jesus. Jetzt sagt hier die Bibel, es gibt hier ein Problem. Und das war schon in Israel körperlich so, und es ist auch im Geiste so für die neutestamentlichen Gläubige. Und zwar, es gibt die Möglichkeit, dass man sich vom Angesicht des Königs verscheuchen lässt. Also verscheuchen tut man etwas, wenn eine andere Person, die andere Interesse hat, irgendwas verhindern will. Dann wird man verscheucht. Sagen wir, am einfachsten ist, wenn, als meine Frau noch Angst vor Hunden hatten, was sie inzwischen nicht mehr hat, als sie noch Angst vor Hunde hatte, dann auch nicht immer die Hunde verscheuchen müssen. Aber das ist inzwischen völlig anders. Inzwischen verscheucht sie die Hunde selber. Aber es ist einfach so, dass geistlich gesehen es passieren kann, dass eine Person, die andere Interesse hat wie wir, nämlich der Teufel, dass er versucht, uns vom Angesicht Gottes zu verscheuchen. Und das ist eine Sache, die läuft nicht so ab, dass der Teufel das offen ankündigt, er will uns verscheuchen vom Angesicht Gottes, sondern das ist was, was hinter die Kulisse in unseren Herzen sich abspielt, was hinterhältig, was gemein ist und was sehr viele Ansatzpunkte bietet, wo der Teufel das tun kann. Und jetzt geht's mir heute Morgen, dass keiner in unserer Mitte letztlich sich das noch gefallen lassen muss, dass der Teufel ihn vom Angesicht Jesu verscheucht. Und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Als Paulus seinen, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber seinen Lieblingsmitarbeiter Timotheus, den er ja praktisch aufgebaut hat, den er mitgenommen hat und der ja der einzige ist, von dem ein Paulus sagt, dass er wirklich Gottes Ziele hat. Er sagt, alle andere suchen das ihre, außer Timotheus, der Mann, der wirklich Gott dienen wollte, eine wirkliche Seele, die Gott von ganzem Herzen dienen wollte. Und dem sagt er am Schluss, und das ist vielleicht der erste Teil des Testamentes des Paulus, 2. Korinther 4 ist der zweite Teil, der allgemeine, das ist eher der private Teil. Er sagt hier, dieser Mann, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selber retten, als auch die, welche auf dich hören. Das heißt, er sagt hier ganz klar, es ist ungeheuer wichtig, dass man auf sich selber aufpasst. Natürlich haben wir der große Hirte der Schafe, der Herr Jesus. Aber jetzt, wenn ich nicht aufpasse und mich vom Angesicht Jesu verscheuchen lasse, dann kann der Hirte seinen Dienst mir gar nicht tun, weil ich nämlich weg bin, weil ich nämlich verscheucht bin, weil ich nämlich nicht mehr da bin. Und das Verscheuchen hat viele, viele Facetten, viele Arten. Und mir geht's heute Morgen, diesen Angriffsweg des Teufels aufzuzeigen, weil Paulus sagt, die Angriffe des Teufels sind uns nicht unbekannt, und zum Zweiten, ihn bei uns persönlich abzustellen, dass hier Ruhe ist. In 2. Korinther 12, Vers 19 steht nämlich etwas, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich möchte zuerst das von den Gläubigen zeigen, dann von den Ungläubigen, wie wichtig das Angesicht Gottes für uns alle ist. Und zwar, die Schrift sagt hier, es geht hier drum, wo Paulus letztlich diese Gemeinde, die ja außer Rand und Band war, Korinth, im 2. Korintherbrief seelsorgerlich, völlig, also aus meiner Sicht, fast schon zurechtgebracht hat, wo er hier mit seiner Vollmacht als Apostel diese Leute geistlich fasst. Und er sagt ihnen jetzt hier etwas: Vor dem Angesicht Gottes, in Christus reden wir. Und das alles, Geliebte, zu eurer Erbauung. Versteht ihr? Ich kann als Gläubiger überhaupt nicht Gott dienen. Ich kann überhaupt nichts bewirken. Mein ganzer Dienst in der Gemeinde, mein Zeugnis nach außen, alles, was hier überhaupt passiert, ist letztendlich nur menschlich, Anführungszeichen, ist letztendlich vielleicht sogar nichts wert. Ich möchte jetzt nicht gleich auf die Spitze treiben. Aber es ist minderwertig in dem Moment, wenn es nicht vor Gottes Angesicht passiert. Das heißt, vor Gott, vor seinem Angesicht zu stehen. Und das Zweite, was er sagt, in Christus. Das heißt, in der richtigen Haltung zu sein. Die zwei Dinge bedingen, dass das, was dann von mir kommt, zur Erbauung des Leibes Christi dient. Das heißt, ich kann meine Leibesfunktion nur wahrnehmen, wenn ich vor Gott stehe, also wenn das, was passiert, vor dem Angesicht Gottes ist, ich stehe in der Gegenwart Gottes und gleichzeitig bin ich in Christus. Das heißt, keine bewusste Sünde. Ich halte mich für mit Christus gekreuzigt. Ich habe gebrochen mit der Sünde. Ich stehe im Zustand vor Gott, der in Ordnung ist. Jetzt sagt die Schrift, dann wird das, was ich tue, zur Erbauung geschehen. Und jetzt ist uns vielleicht auch klar, wenn es dem Teufel gelingt, genau die Haltung umzustoßen, dann werden wir von Gott her keine brauchbaren Werkzeuge sein. Und der Teufel wird alles tun, um uns vom Angesicht Gottes zu verscheuchen. Wenn wir nämlich verscheucht sind, dann hören wir die Stimme des Hauptes nicht. Wenn wir verscheucht sind, dann ist der Kanal gestört, dann sind wir letztendlich keine brauchbaren Werkzeuge. Der Teufel kann uns verwirren, der Teufel kann uns in letztlich einen Zustand bringen, wo er selber dazwischen funken kann mit seinen Kanälen. Wisst ihr, und 2. Timotheus 2,24 zeigt auf, 25 noch stärker, dass es passieren kann, dass ein Mensch vom Teufel umgarnt wird. Und das passiert, wenn ich nicht mehr vom Angesicht Gottes stehe. Natürlich hat der Teufel immer die Zielsetzung, uns wegzuscheuchen, dass er uns umgarnen kann. Und wenn man das letztendlich verhindern muss, müssen wir lernen, wie man sich hier wehrt. Und das möchte ich jetzt schön zeigen. Für die Ungläubigen ist ja noch viel wichtiger. Die kennen ja das Angesicht Gottes gar nicht. Und wenn sie das Angesicht Gottes nicht erleben und kennenlernen, dann geht sie verloren. Auch für uns Gläubige ist genauso wichtig, weil wir werden letztlich vom Teufel ausgeschaltet, wenn wir nicht lernen, uns hier zu wehren, dass wir uns nicht verscheuchen lassen. Aber vielleicht zuerst etwas Grundsätzliches zum Angesicht Gottes. Wir haben ja den Sündenfall hinter uns. Von daher müssen wir alles, was wir sehen, vom Sündenfall her begreifen. In 1. Mose 3, Vers 8 sagt die Schrift: Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war, und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Der normale Zustand meines Herzens als Mensch ist einfach so, dass ich Gott ausweiche. Das Angesicht Gottes, Gott zu begegnen, hat Schrecken für einen normalen Menschen. Und das hat auch für einen Gläubigen, der nicht vor Gott in Ordnung ist, der nicht vor dem Angesicht Gottes steht, hat es einen Schrecken. Das hat Schrecken, wenn man wirklich ehrlich vor Gott ist, dann erschreckt einen das. Und die Folge davon ist, dass man flieht, dass man sich versteckt, dass man Gott ausweicht, da man auch nicht mehr will, dass Gott direkt in mein Herz hinein regiert. Und das ist das Ziel des Teufels. Und er will mich verscheuchen vor diesem Angesicht, dass nämlich genau das passiert. Beim Ungläubigen will er, dass er Gott gar nicht begegnet, weil dann hat er seine Beute. Und das muss uns klar sein. Und in 1. Mose 4, das sind ja die Erben Adams, sei erstgeborener Kain. Und da sagt der Herr zu ihm: Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Das ist ganz einfach. In dem Moment, wenn ich nicht vor Gott stehe, dann senkt sich mein Angesicht. Wo sieht das Angesicht hin? Auf der Boden. Was ist der Boden, biblisch gesehen? Verflucht um des Sündenfalles willen. Dann zieht mein ganzes Sein, meine ganzen Sinne, mein ganzes Bewusstsein zum Fluch. Da kommen da die Medien her. Da kommt letztendlich das Irdische her. Dann zieht's mich runter. Und der Herr sagt ganz klar, wenn du in Ordnung bist mit Gott, vor Gott stehst, dann erhebst du dein Gesicht auch als Gläubiger. Dann bist du bereit, Gott ins Angesicht zu sehen. Dann bist du bereit, Gott zu dienen. Dann hast du andere Ziele. Und in Vers 14 ist dann ganz dramatisch. Er sagt: Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und unstet und flüchtig sein auf Erden. Das ist auch der Grund, warum viele Menschen, die vielleicht so auf den ersten Blick nette Menschen sind, die gar nicht verdorbt sind, nach menschlichen Maßstäben, nach geistlichen sind es natürlich, dass die innerlich unstet sind, dass die keine Ruhe haben, dass die kaputt gehen, dass sie flüchtig sind, dass sie keine Ruhe kriegen. Das kommt daher, weil sie nicht vorm Angesicht Gottes stehen. Aber wenn das jemand nicht tut und der erste Schritt vor das Angesicht Gottes zu kommen, ist Wiedergeburt, das ist Bekehrung. Ich muss mich bekehren, nur dann stehe ich vor Gott und die Bibel sagt, Gott könnte mir, egal wo ich stehe in meinem Leben, jede Not, jedes Elend könnte Gott regeln. Ist doch etwas Gewaltiges, wenn der Herrscher des Universums bereit ist, meine kleinen Probleme anzugehen und jedes Problem zu lösen. Das ist etwas Fantastisches. Aber, Schrift sagt in Jesaja 59,1, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr ist nicht zu schwer zum Hören. Vers 2 sagt dann warum. Sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Das heißt, die Sünde, die persönliche Sünde ist hier das Hindernis, dass Gott mir nicht helfen kann. Das ist ein ganz einfacher Vorgang. Also muss ich mich bekehren, also muss ich mich von der Sünde wegwenden, zumal Jesus komme und ihn bitte, dass er mit seinem kostbaren und teuren Blut die Sünde hinwegnimmt. Oft ist eine Bitte gar nicht nötig. Sobald ich das im Glauben annehme, wirkt es schon. Das sieht man in in Apostelgeschichte 10. Aber ich muss kommen. Ich muss die Sünde wegtun. Und zwar, weil die Bibel sagt, vom Angesicht Gottes geht nicht nur diese große Segnung aus. Das ist nicht nur das Wunderbare. Und wir wissen ja, Mose hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und es war so herrlich, dass er sogar eine Decke übers Gesicht tun musste, weil die Herrlichkeit Gottes war dann da. Wenn ich und du als Gläubiger klar wiedergeboren sind, wir stehen vorm Angesicht Gottes in Christus, dann strahlen wir, ob wir das wollen oder nicht. Das kann man nicht menschlich erklären, das hat nichts mit Make-up zu tun. Dann kommt was von der Herrlichkeit Gottes, ihr versteht. Dann kommt was von dieser natürlichen Heiligkeit. Dann kommen die Menschen und sagen, da ist was. Und ich habe da schon Erlebnisse gemacht, die haben mich fasziniert. Wie man nicht gewusst hat, dass jemand gläubig ist. Und plötzlich, in dem Moment, wie sich jemand bekehrt hat, da kam plötzlich der andere auch gekannt hat und war perplex. Wisst ihr woher? Vom Aussehen. Von der Ausstrahlung. Da ist was. Da ist plötzlich was da, was vorher nicht da war. Und je tiefer ich in der Finsternis war, je stärker kommt das raus. Ich habe das auf mehreren Ebenen erlebt. Ich habe das bei mir selber erlebt. Ich habe das, wo Gabi sich bekehrt hat, habe ich das erlebt. Ich habe es immer wieder erlebt, wie Gläubige das einfach sahen. Und wie sie gesehen haben, da ist was. Ich war mal dort, kein Mensch wusste, ob ich gläubig bin. Da war ich frisch bekehrt, in der ersten Liebe überglühend. Und dann kam eine alte Schwester und sagt, oh, das Gesicht. Und da hast du ja gar nichts gemerkt. Du warst dir ja nichts bewusst. Du warst bloß frisch bekehrt. Man ist oft bei frisch bekehrt, da sieht man es ganz deutlich. Man sollte es bei der Altbekehrten auch noch sehen, aber das ist dann nicht mehr so ganz frisch. Aber es ist normal. Wisst ihr, dass da was da ist von dieser Ausstrahlung. Aber 1. Petrus 3, Vers 12 sagt was, und das ist wieder die andere Seite. Seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen. Das Angesicht Gottes ist auf mich gerichtet. In absoluter Gnade, wenn ich als reumütiger Sünder komme, um mich zu bekehren. Dann wendet mir Gottes Angesicht zu, um mich zu retten. Um mich durchs Blut Jesu zu waschen. Wenn ich als Mensch, der Gott dient, wirklich in Christus bin und vor Gott stehe und mein Angesicht, nicht wieder kein, sinke, sondern erhebe, mein Haupt auch zu den geistlichen Dingen erhebe, dann kommt der ganze Segen der Fülle, der Erlösung in mein Leben hinein. Sobald ich aber, gläubig oder ungläubig, Böses im Sinn habe, senkt sich mein Blick und Gott wird beginnen, mir zu widerstehen. Und dann wird's gefährlich. Dann wird's gefährlich. Also ganz das Angesicht Gottes ist etwas Ungeheures. Und die Schrift sagt auch, da ist Flucht, ungläubig oder gläubig, sinnlos. Weil Psalm 139, Vers 7 zeigt uns etwas vom alten Bund her, und da sind ja die Grundsätze dargelegt. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Und dann erklärt er, wenn er in den Himmel geht, ist der Herr da, geht er ins Totenreich, ist er auch da. Er kann ihm nicht ausweichen. Das heißt, man kann Gott nicht ausweichen. Darum ist es sinnlos, wenn sich jemand nicht bekehrt. Er kann Gott nicht ausweichen. Du wirst Gott spätestens, wenn du nicht bekehrt bist, am großen weißen Thron, Offenbarung 20, begegnen, wenn die Toten auferstehen und wenn du Rechenschaft ablegen wirst und wenn du dort erst Gott begegnest, wirst du in die Hölle fahren. Ist keine Frage. Darum ist es so wichtig, dass man sich vorher bekehrt, dass man zum Herrn kommt und dass das Angesicht Gottes mir gegenüber besänftigt wird. 2. Könige 13, Vers 4. Es hat mich immer fasziniert als junger Gläubiger, dass man Gottes Angesicht besänftigen muss. In 2. Könige 13, 4 heißt es aber, Joahas besänftigte das Angesicht des Herrn und der Herr erhörte ihn. Wisst ihr, es gibt eine absolut sichere Methode, das Angesicht Gottes, das mir im Zorn gegenübersteht, sofort zu besänftigen, sofort der Friede Gottes auszulösen, sofort das vollkommene Wohlwollen Gottes auszulösen. Sobald Gott das Blut sieht, geht er vorüber. Passa. Sobald das Blut sieht, sobald ich mich reinigen lasse durch Jesu Blut, ist das Angesicht Gottes sofort besänftigt. Und das bedeutet für einen Nichtgläubigen, dass er unbedingt dafür sorgen muss, dass das Angesicht Gottes ihm in Wohlwollen gegenübersteht und nicht im Gericht. Das heißt, er muss gereinigt werden durch Jesu Blut, dann ist das Wohlwollen Gottes da. Und für uns Gläubige hat es genau die gleiche Bedeutung und noch eine tiefere, weil wir Gott gar nicht dienen könnten. Wir könnten Gott in der Tiefe nicht dienen, wenn wir nicht vom Angesicht sich Gottes stehen. In Psalm 42, im 3. Vers, das ist ja der berühmte Vers, wo die Schrift sagt, dass das Herz letztendlich und die Seele nach Gott lechzt. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Wisst ihr, darf ich mal ganz ehrlich fragen? Wenn du jetzt plötzlich in die Ewigkeit gehen würdest, wärst du vom Angesicht Gottes? Steht da. David hat nur eine Sehnsucht. Er sagt, ich will vor dem Angesicht Gottes stehen. Wann endlich darf ich vom Angesicht Gottes stehen? Und es ist für einen Gläubigen ganz wichtig, dass er überhaupt versteht, neutestamentlich, was das bedeutet. Man kann es theoretisch abhandeln. Mir geht es darum, das praktisch anzusehen. Und er sagt dann in Psalm 44, 4, sondern deine rechte Hand, das ist der Herr Jesus, und dein Arm und das Licht deines Angesichtes, denn du hattest Wohlgefallen an ihm. Und dort sagt er, wie sie das Land eingenommen haben. Es kommt alles vom Angesicht Gottes und ich glaube nicht, dass ich ein Geheimnis erzähle, wir werden es nachher im Korintherbrief sehen, das Angesicht Gottes, wo die ganze Herrlichkeit Gottes des Vaters sich äußert, ist der Herr Jesus. Er ist das Angesicht Gottes. Psalm 89, 15. Recht und Gerechtigkeit sind die Grundfeste deines Thrones. Gnade und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her. Das Johannes 1, 17, das ist es. Das heißt, die ganze Gnade kommt vom Angesicht Gottes. Und das Angesicht Gottes ist der Jesus. Drum steht hier der Spruch, praktisch, wer den Namen Jesus anrufen wird, soll gerettet werden. Das hat einen tiefer Hintergrund. Dort ist die Gnade, dort ist letztendlich die Rettung. Und dort ist hier der Zustand, wo Gott mich in eine Verfassung bringt, wo ich wirklich mit Gott und Menschen in Ordnung bin. Und jetzt sage ich was, das muss klar sein. Ich habe immer wieder Dinge erlebt, wo Menschen mit mir nicht zufrieden sind. Das ist normal. Also wenn ich einmal so weit bin, dass alle mit mir zufrieden sind, dann kriege ich ein Problem, weil dann mache ich irgendeinen Kompromiss. Und ich habe lernen müssen, dass es bestimmte Dinge gibt, die muss ich vor Gott klären, da stehe ich vor Gott. So wie Luther gesagt hat auf dem Reichstag in Worms, ich stehe vor Gott hier, ich kann nicht anders. Und manche Dinge muss ich vor Gott sagen und sage, ich kann nicht anders. Und wenn das in Ordnung ist und ich der andere nicht ärgere, nicht provoziere, ich habe gestern ein sehr schwieriges Gespräch geführt mit einem führenden Mann vor einer großen Bewegung und ich habe ihm einfach gesagt, es geht nicht, was ihr macht. Es war ein freundliches Gespräch, aber es war sehr hart und sehr deutlich. Deutlicher geht es kaum noch. Und wie soll ich das erklären? Als ich aufgelegt hatte, hatte ich keine Verklagung in meinem Gewissen, dass ich mich entschuldigen müsste. Ich hatte keine Verklagung, dass ich zu weit gegangen bin. Sondern ich wusste, vor Gott, ich habe es anständig rübergebracht. Ich habe es rübergebracht mit einer gewissen, wie soll ich sagen, Kompetenz, weil ich konnte hier mitreden. Und ich habe deutlich gesagt, dass es nicht in Ordnung ist. Und der andere hat es teilweise angenommen, teilweise.
Ja, und das ist jetzt einfach etwas, wo man sagen muss, wenn ich dann so vorgehe und vor Gott ist es in Ordnung und der ist jetzt mit mir nicht zufrieden. Und ich sage, Entschuldigung, es war vor Gott. Damit kann ich auch nichts dafür, dass du jetzt mit mir nicht zufrieden bist. Wisst ihr, und zuerst einmal habe ich Gott gegenüber Verantwortung, dann einmal ganz lang gar niemand gegenüber. Und das ist ganz wichtig. Ich stehe vor Gott, aber als Gläubiger, und hier kommt jetzt etwas, und zwar 1. Mose 32, 24. Da sieht man etwas. Ich möchte einfach das zeigen vom Jakob, wo er am Jabok kämpft. Jakob aber blieb allein zurück. Das ist der erste Schritt. Manchmal kann es sein, wenn du neu Gott begegnen willst, wenn du neu das Angesicht Gottes erleben willst, dass du allein zurückbleiben musst. Dass man richtig versteht. Bei Brüdern und Schwestern Hilfe zu suchen, man nennt das ja Seelsorge, obwohl es kein biblischer Begriff ist, ist in manchen Bereichen, in manchen Punkten richtig. Aber der Regelfall, der Normalfall ist zuerst, dass ich mich Gott einmal zuerst selber stelle. Dass ich meine Sachen mit Gott zuerst einmal selber regle. Und jetzt heißt es hier, es rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Es kann sein, dass so ein Kampf, wo ich drum kämpfe, dass ich wieder vor Gottes Angesicht stehe, vielleicht sogar das erste Mal, wenn ich mich nämlich bekehren muss, wenn ich durchbrechen muss zum Heil, zur Heilsgewissheit, oder aber ein Gläubiger, der versandet ist, kann genauso passieren, dass es durch die Nacht geht und dass ich kämpfen muss, bis es Licht wird. Das ist ja die Morgenröte. Bis es Licht wird, bis ich wieder Land sehe. Manchmal muss man kämpfen. Und er hat jetzt hier in Vers 27 eine ganz tiefe Erkenntnis. Er merkt, er wird nicht zur Ruhe kommen, wenn die Person, mit der er ringt, und damit ringe ich mit dem lebendigen Gott, nämlich mit dem Herr Jesus selber, dem Sohn des lebendigen Gottes, der das Angesicht Gottes ist. Er sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Also das heißt, er lässt ihn nicht, es sei denn, Gott segnet ihn. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Manchmal ist es so, dass man nicht nachgeben darf. Man darf auch nicht denken, Gott will ja nicht, sondern man muss wirklich sich bewusst sein. Wenn Gott mir nicht hilft, dann bin ich verloren. Auch als Gläubiger, da bin ich ein elender Mensch. Ich muss manchmal stehen bleiben. So letztlich wie ein Abraham vor Gott stehen blieb wegen Sodom und Gomorra. Ich muss kämpfen bis zur letzten Phase, dass wirklich ich neu vorm Angesicht Gottes stehe und der Segen Gottes wieder da ist. Wir haben zu sehr uns daran gewöhnt, dass wir ohne Segen Gottes arbeiten können. In der Erweckung ist immer so, dass der Segen Gottes durchbricht. Der ist immer da. Und man kann genau das Gleiche tun, genau das Gleiche sagen. Ihr versteht mich. Es geht nicht darum, was Falsches zu tun. Und es passiert nichts. Das ist ein Problem. Das heißt, der Segen muss da sein. Vers 29. Er sagt hier, du hast mit Gott und Menschen gekämpft. Das heißt, es ist die Person, um die es geht, die Gott ist und gleichzeitig Mensch, nämlich der Herr Jesus. Und er sagt hier, er fragt nach dem Namen. Das ist der große Unterschied vom Alten und Neuen Bund. Die wussten nicht, wie der Name heißt. Und der Name ist Macht, geistliche Macht. Wir wissen den Namen. Da steht der Name Jesus. Jesus bedeutet, Gott rettet. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Sie haben den Namen nicht gewusst. Wir kennen den Namen. Wir kennen den Namen des Herrn anrufen. Wenn ich vor Gottes Angesicht zurück will, als Gläubiger oder gerettet werden will, muss ich nur den Namen des Herrn anrufen und er wird gerettet werden. Ich habe schon mal erzählt, als der Gotthold Beck, der ja ein guter pietistischer Schwabe war, der dann zur Brüderbewegung gegangen ist und heute missionarisch in Japan und auch ganz offen sagt, dass er dort seinen Lebensabend beenden will, er will dort bleiben, bis er heimgeht. Das ist ein Mann, der hat als Schwabe, und ich kann mir das schwer vorstellen, Schwabe und Hochdeutsch ist ja schon schwierig, aber ich kann euch beruhigen, es gibt gar kein Hochdeutsch, das ist bloß die alte sächsische Kanzleisprache, das ist auch bloß ein Dialekt, also von daher können wir wieder ein bisschen ruhiger sein. Aber ein Mann wie der Gotthold ist hingegangen und hat mit dem okkultesten oder einem der okkultesten Völker, ob das jetzt Chinesen sind oder Japaner, da kann man streiten, aber ein Land, das im Okkultismus, im Ahnenkult, in Schreinen, in Okkultismus, in rituellem Selbstmord, in Dingen lebt, die wir uns gar nicht vorstellen können, in ihrer ungeheuren Art und Weise. Es gibt wenig Völker, die Kamikaze-Flieger als, wie soll ich sagen, normale Kampfwaffe ausgebildet haben, wie die Japaner, gell? Da muss man schon eine bestimmte Struktur haben von der Finsternis. Und der Gotthold hat dieses Volk evangelistisch angegangen. Gell? Und sie nennen ihn Becksan, das heißt, er ist der Lehrer. Sie geben ihm den Ehrentitel. Sie haben es akzeptiert. Und ich war mal fasziniert, wo der Gotthold erklärt hat, wie er die Menschen, was er macht, wie die sie bekehren. Er sagt, da kannst du praktisch nicht mit unserem Muster, wie wir so daherkommen. Er sagt, er hat ihnen nur eines beigebracht, weil das war ihm klar, um durch diese Bollwerke durchzuschlagen, musst du etwas tun. Und er hat erklärt, er hat gesagt, ich bringe ihnen bei, den Namen des Herrn anzurufen. Und er sagt, und sie brechen durch. Er ruft den Namen Jesus an und sie brechen durch. Und das ist der Punkt, wo ich kommen muss. Ich muss die Menschen oft in die Stille führen, so wie hier. Ich muss es so weit bringen, dass ihnen klar ist, wenn mir geholfen werden soll, muss ich das Angesicht Gottes, da muss ich reinblicken. Ich brauche den Herr Jesus, er muss mir begegnen. Und jetzt sagt er hier am Schluss, er nennt den Ort Pniel. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und jetzt geht die Sonne auf. Wisst ihr, das ist das, was wir brauchen. Wir müssen sicher sein, dass das Angesicht Gottes, das zwischen ihm und mir keine Wolke ist. Ich sage es ganz hart, ich kann das nicht sagen. Und haben mir schon viele Gläubige gesagt, ich glaube das der Frau nicht. Aber ich glaube es ihr. Die Maria Dyer, verheiratete Hudson Taylor, die sagte auf dem Totenbett, 12 Jahre. Keine Wolke zwischen dem Herr und mir. Es war ein brutaler Kampf, wo der Hudson Taylor das sicher nicht sagen konnte. Er hat manchmal gekämpft in der Verzweiflung, im Unglauben, ist fast kaputt gegangen. Und die Frau sagt, 12 Jahre, keine Wolke zwischen mir und ihm. Das in der Sekunde, wo ihr Mann eröffnet, dass es Staubung muss. Wisst ihr, aber das ist es. Vom Angesicht Gottes, vor Gott in Christus. Und jetzt kommt der Teufel und versucht alles, dass du das nicht sagen kannst. Dass du nicht vorm Angesicht Gottes stehst. Er will dich verscheuchen, er will dich wegdrängen, er will dir Böses tun. Obwohl die Bibel sagt in Hebräer 9, 24, wir haben einen Hohepriester, der Herr Jesus, der vorm Angesicht Gottes für uns erscheint Tag und Nacht, um uns zu vertreten. Er will letztendlich, dass wir diesen Säger Gottes und diese Fürsorge und diese Zuwendung nicht bekommen. Er will, dass wir frustriert sind. Er will, dass wir voll Hader sind. Er will, dass wir voll Neid sind. Er will, dass wir voll Eifersucht sind. Er will, dass wir voll Egoismus sind. Er will, dass wir letztendlich immer denken, wir kommen zu kurz. Er will am Schluss, da treibt es dann auf die Spitze, dass wir, wenn es mit den Menschen alles ausprobiert ist und alles durch exerziert ist, dann will er, dass man die gleiche Frustration auf Gott richtet. Und in Sprüche 16 steht, wenn das Angesicht des Königs leuchtet, bedeutet es Leben. Wer ist der Mörder von Anfang an? Der Teufel, er will Leben zerstören. Also verscheucht er mich vom Angesicht Gottes, dass das Leben nicht fließt und dass dieser ganze, ich sag mal, fleischliche Frust und diese ganze fleischliche Bombe explodiert. Und die explodiert, wenn ich nicht vor Gott stehe. Ist mir schon lang klar. Ich habe schon oft gesagt, ich bin ein alter Ehemann. Ich bin 33 Jahre verheiratet. Ich weiß gar nicht, wie man da dazu sagt. Ich habe es mal gewusst, das ist irgend so ein seltsames Jubiläum. Es ist jetzt silbrig, gold und irgendein anderes Metall. Aber auf jeden Fall, ich bin 33 Jahre, Anführungszeichen, glücklich verheiratet. Aber ich habe meine Frau auch schon Händel gehabt. Aber eins ist klar, wir gehen nicht ins Bett. Das kann schwierig sein. Verstehst du, du musst morgens um 5 Uhr aufstehen und du kriegst um 11 Uhr Händel. Was machst du jetzt? Ha, nicht ins Bett gehen, es geht nicht. Das musst du aushalten. Bevor kein Friede ist und wenn er erst um 4.55 Uhr ist, bevor kein Friede ist, kein Bett. Kein Bett ohne Friede. Friede ist das Bett ist der Ort des Friedens, da schläft man, wie ein Murmeltier. Also muss man Friede haben. Ich habe zum Beispiel von Gott eine gesegnete Art. Wenn ich ein Bett sehe, werde ich müde. Und wenn ich mich in ein Bett reinlege, bin ich weg. Aber wenn ich Streit habe oder was mit Gott und Menschen nicht in Ordnung ist, dann kann ich nicht schlafen. Ist verrückt. Ich kann nicht schlafen. Es geht gar nicht. Versteht ihr? Und darum ist es so wichtig, vorm Angesicht Gottes, auch ihre Ehe, aber auch untereinander, in der Gemeinde, im Kampf, auch mit den Kollegen. Wisst ihr, ich habe mit den Kollegen manchmal auch so gezerfelt. Ich hatte zum Beispiel eine Sache, die habe ich fast ein Jahr jetzt vor Gott bewegt, wegen meinem Kollegen. Und ich bin mir gar nicht sicher gewesen, ist eine Verklagung des Teufels, haben wir wirklich versündigt, wie weit war es denn? Und ich habe zu Gott geschrien, habe gesagt, wenn du willst, dass ich was in Ordnung bringe, bin ich bereit. Das ist Angesicht Gottes. Und jetzt ist was passiert, was ganz Verrücktes. Und zwar, jetzt bin ich mit dem Kollegen in ein Gespräch gekommen, wo ich alles sagen konnte ihm, was ich sagen wollte, ohne die alte Sache aufzurühren, ohne zu provozieren, ohne ihn zu verletzen. Wo das rum war, war ich perplex. Ich habe gesagt, so kann Gott das tun. Ich war mir neu bewusst, wenn ich vorm Angesicht Gottes stehe bleibe, wie ein Jakob, manchmal bis in die Nacht, und es ertrage, es war für mich unerträglich, immer wenn ich den Mann sehe, ich sage, eigentlich müsstest du ihm sagen, dass du hier ihm ausgewichen bist. Wie ich das aber gesagt hätte, die Bombe gezündet. Und dann zum Gespräch kommen und dann habe ich gesagt, wisst ihr, ich habe einen seltsamen Charakter. Ich lüge nie jemand an das Gesicht, nein. Habe ich ihm gesagt. Aber wisst ihr was? Wenn mir einer was fragt, genau das ist bei ihm passiert, was ich nicht sagen will oder nicht sagen darf, dann weiche ich ihm aus. Dann schwätze ich so im Nebel rum, dass der Dümmste merkt, dass ich ausweiche. Dann hat er gelächelt. Das Lächeln war für mich unendlich schön, weil ich habe gewusst, er hat es gemerkt gehabt. Und ich habe dann gesagt, wisst ihr, ich würde nie jemand das Gesicht neu erlegen. Aber ausweichen, das tue ich dann. Und damit hast du gemerkt, ist Friede eingekehrt. Wisst ihr, manchmal aber kann es sein, dass Gott auch eine Spannung, eine Zeit bestehen lässt. Und dann ist nur wichtig, dass ich jetzt nicht beginne, an dem zu verzweifeln. Das ist nämlich einer der Hauptpunkte des Teufels, wo er die Gläubiger verscheucht. Indem er sie durch Zustände, die sie selber nicht mehr beeinflussen können, verscheucht. Er macht es dann so, dass sie innerlich zerknirscht sind, innerlich frustriert sind. Sie können gar nicht mehr und sind kaputt. Und dann fangen sie an, mit Gott zu hadern, fangen da den Kopf zu senken wie ein Kain, dienen nicht mehr Gott. Das ist eine der typischen, sagen wir mal, Trickkiste, die er dann ausfährt. Und die fährt er in alle Palette aus. Das habe ich bei mir oft genug erlebt, wo ich dann plötzlich mehr wie frustriert bin. Also wirklich mehr wie frustriert bin. Und das ist so, man könnte das in kleine Punkte fassen. Also ein Punkt, wo er mich garantiert verscheucht vom Angesicht Gottes, dass ich nicht mehr die Fürsorge Gottes habe. Nicht mehr das Angesicht Gottes. Wisst ihr, und ich möchte eine Bibelstelle, die möchte ich nicht missen. Ich habe sie inzwischen so farbig gemacht, dass ich sie gar nie mehr nicht finden könnte. Ich habe sie früher immer gesucht und nicht gefunden. Aber in 2. Korinther 4 sagt er, Vers 4, kann man leicht merken, 4:4. Bei den Ungläubigen, denen der Gott diese Welt, dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat. Das heißt, der Teufel verblendet letztendlich den Ungläubigen die Sinne. Und bei den Gläubigen heißt es, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Das heißt, dem Ungläubigen verblendet er es und dem Gläubigen ist es aufgeleuchtet. Das ist der Umkehrschluss. Dort ist das Licht aufgeleuchtet. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. So was heißt, die Herrlichkeit Gottes ist im Angesicht Jesu. Und jetzt wird der Teufel alles tun, dass du die Fehler siehst, dass du Frust siehst, dass es zu kurz kommen siehst. Und er wird dir das zeigen bei anderen und je nach Charakterstruktur wird er dir das zeigen bei dir. Und ob du an den anderen verzweifelst oder an dir verzweifelst, ist dem Teufel egal. Er will bloß eines, dass du verzweifelst. Wenn du nämlich verzweifelst und mit dem nicht fertig wirst, dann hast du etwas, dann wirst du verscheucht, dann kannst du das Haupt nicht mehr erheben. Und der ganze Kampf geht letztendlich darum, hier zu überwinden. Das heißt, das Erste, das Wichtigste ist auch der Grund für eine Bekehrung, ist natürlich, Adam wurde vom Angesicht Gottes verscheucht, 1. Mose 3, als Sünde in sein Leben hineinkam. Und in dem Moment, wenn es dem Teufel gelingt, Sünde in dein Leben hineinzubringen, ohne dass du Buße tust, ohne dass du dich reinigen lässt, dann bist du, ob du willst oder nicht, vom Angesicht Gottes verscheucht. Wenn du das in Ordnung bringst vor Gott und dich reinigen lässt durch das Blut Jesu, dann ist es in Ordnung. Dann bist du wieder vor dem Angesicht Gottes. Aber der Teufel macht es ja immer so, er verklagt dann die Gläubigen, steht in Offenbarung 12, Vers 10, er ist der Verkläger der Brüder. Er verklagt sie ganz gezielt mit dem Hintergrund, dass sie dann letztendlich vom Angesicht Gottes weggeht, nicht mehr vor Gott steht, dass sie in dieser Verklagung kaputt geht. Lässt Zacharia 3, dort ist es beim Hohepriester passiert. Das ist das Musterbeispiel, wie man jemand verklagt und wie man kaputt geht. Und das ist ungeheuer schwierig, wenn diese Selbstverklagung da ist. Wisst ihr, oft ist so, dass die andere dich gar nicht verklagen, sondern es ist der Teufel. Und ich möchte nochmal sagen, man kann nicht mit alle Menschen so sein, die Bibel sagt, so viel an dir liegt, an dir, halte Frieden mit jedermann. Wisst ihr, ich habe versucht, schon überregional, wo Spannungen waren, mit den Brüdern Friede herbeizuführen. Es gelingt mir nur bedingt manchmal. Manchmal geht's halt nicht. Manchmal war ich auch der, der Friede verhindert hat. Aber so viel in mir liegt, muss ich gucken, dass Friede ist. Aber viel wichtiger ist, egal ob das gelingt, ich muss zwischen Gott und mir durch Jesu Blut Friede haben. Da muss Friede sein, wie ein Wasserstrom. Da muss letztendlich ein Herz sein, das vor Gott in Christus steht. Und dann habe ich gar keine Sorge. Dann kann ich auch warten. Wenn man Hiob guckt, das ist auch so ein typisch Verscheuchter. Ich bin auch dankbar, dass wir das Heftle aus der Schlachter raus die Einzelübersetzung haben. Ich habe schon oft überlegt, wenn jemand in Not ist, was hast du dem geschenkt? Da hast du immer überlegt, was für ein Buch. Da hast du gleich das Buch Hiob, ein inspiriertes Buch, noch viel besser geht's nämlich. Und da siehst du dann letztendlich, wie Leid und Enttäuschung wirken können. Hiob 7,3 sagt der Hiob, nach seinen Qualen, so wurden auch mir Monate voller Enttäuschung beschert und Nächte voller Qual zuteil. Wisst ihr, ich sag's mal vorsichtig. Wenn du jemanden im Krankenhaus hast und du bist schon wochenweise im Krankenhaus, ich habe es jetzt bei meiner Schwiegermutter gesehen, das ist brutal. Du bist wochenlang, liegst du flach und du kannst nicht schlafen. Und die Schmerzen sind da. Und vielleicht auch körperliche Reaktionen, die du nicht hättest, wenn du die Medikamente nicht kriegen würdest. Und du wirst hier aufgerieben. Weißt du, und dann kommt der Teufel, dass das so ist. Das ist oft so. Wenn du dann schaffst, vorm Angesicht Gottes zu bleiben, wird dir gar nichts passieren. Aber dann kommt der Teufel und macht es wie beim Hiob und sagt, Monate voller Enttäuschung. Dann wird er beginnen zu flüstern. Dann wird er sagen, du bist doch ein Gotteskind. Warum erhört der Herr deine Gebete? Warum hast du nicht schlafen können heute Nacht? Warum das, warum jenes? Das ist die Stimme des Teufels. Bis man dann anfängt zu hadern, enttäuscht zu werden, frustriert zu werden. Wisst ihr, wenn dann das Gotteskind anfangen würde, einfach das wegzuwerfen, alle eure Sorgen werft auf ihn, den Blick zum Herr Jesus zu erheben, sich reinigen zu lassen von seiner alten, bösen Herzenshaltung und zu sagen, Herr, reinige mich, sich neu auf den Altar legen, ich bin überzeugt, dann könnt ihr auch schlafen. Und wenn er nicht schlafen könnte, dann könnte er, hat er jetzt viel Zeit, dann könnte er beten, dann könnte er vor Gott Dinge bewegen, dann wäre zumindest das Elend gebrochen. Aber mir scheint oft, dass die gesamte Verdammung von Dritten oder letztendlich der Hader bei Not, das hat immer noch relativ konkrete Hintergründe. Aber das Teuflischste ist, wenn der Teufel sein Lügegebilde ausfährt. Wenn er uns anlügt, so wie es in 1. Könige 19, Vers 4 geschehen ist, nachdem Elia die Baalspriester umgebracht hat, nachdem er der völlige Sieg hatte, er hat gesehen, müsst ihr euch mal vorstellen, der betet und es fällt Feuer vom Himmel und frisst nicht nur das Opfer, sondern sogar das Wasser. Er sieht ein Wunder ohne Ende und er gibt den Befehl, alle umbringen und ihr werdet alle umgebracht. Und dann kommt eine Okkultistin, Isabel. Eine Frau, und die war wirklich Okkultistin, die hat so andere Seite gehört und droht ihm einmal, es war eine Lüge des Teufels, er hat die Frau letztendlich, wenn Gott auf seiner Seite wäre, hätte er Befehl geben können und die Isabel wäre nicht mehr Königin gewesen, bin ich überzeugt. Aber es passiert jetzt etwas, in dem Moment, wie sie ihm droht, heißt es, Vers 3, und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Meint ihr was? Da kommt Unglaube, da kommt Angst. Plötzlich ist Angst da, dass schief geht. Und dann geht er eine Tagereise weit in die Wüste. Wir wissen ja aus dem Alten Testament, bildlich gesprochen, dass man, wenn man Gott begegnen will, 3 Tagereise weit in die Wüste gehen muss. Er ist nicht 3 Tagereise weit in die Wüste gegangen, es hat er nachher müssen, wo er wieder aufgestanden ist, hat er wieder weiterlaufen müssen. Er ist bloß 1 Tagereise weit gegangen, genauso weit, wie seine religiöse Vorstellung war. Und dann ist etwas passiert, dann geht er unter den Ginsterstrauch und sagt, so nimm nun Herr mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Jetzt kommt die Selbstverklagung, jetzt kommt die Depression, jetzt kommt das, wo man dann innerlich versandet. Ist so ein Gott, das hat mich immer fasziniert, da schickt der Herr Jesus, der Engel des Herrn, und der behandelt ihn nicht wie ein Hirte. Also gell, es gibt auch einen Handler Jesu, wo er nicht der gute Hirte ist, sondern wo er anders handelt. Und trotzdem ist es Hirtetätigkeit. Und zwar in dem Moment ist er der strenge Hirte. Er geht nämlich hin und weckt den Mann ganz einfach und sagt, steh auf und iss, Befehl. Wisst ihr, manchmal ist es so, dass du die Gläubigen sagen musst, reiß dich zusammen, steh auf und iss. Manchmal musst du einfach sagen, jetzt hast du dich lang genug gehen lassen, jetzt beherrsch dich einmal und steh auf. Das gibt's. Und es ist auch so, dass der Herr das manchmal sogar will und manchmal tut in den Leben der Gläubiger. Und da siehst du dann etwas,
Er sagt zu ihm, zweimal muss er das tun. Steh auf, iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Er führte nämlich genau so weit in die Wüste, wie Gottes will. Und normalerweise sind das 3-Tage-Reise. Es ist jetzt hier keine genaue Entfernung. Aber was jetzt interessant ist, er stand auf, aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang. Das heißt, Gott lässt ihn sogar 40 Tage und 40 Nächte laufen. 40 ist die Zahl der Prüfung. In der ganzen Bibel. Sie ist aber auch 5 mal 8. 5 die Gnade findet, 8 die Neuschöpfung. Durch Prüfungen macht Gott bei uns oft etwas neu. Und er lässt ihn 40 Tage laufen mit dieser Speise. Und plötzlich hat der Mann Kraft. Und dann kommt ja die große Verhandlung. Und am Schluss, er jammert Gott immer noch vor, am Schluss geht er hin und tut seinen Dienst, den Gott vor ihm wollte. Er übergibt nämlich sein Amt. Da wird man auch frei von sich selber, wenn man das erlebt hat. Wissen, das ist das Problem. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass auch wir nicht frömmer sind wie Gott. Das ist eine ganz teuflische Sache. Dass wir nämlich frömmer sein möchten wie Gott und uns demütigen und demütigen und demütigen und ich sage es mal so, unsere Seele ein frommes Theater vorspielen, wo Gott gar nicht will, dass wir noch... Er wollte doch vom Elia nicht, dass er sagt, ich bin so schlecht wie meine Väter, ich will sterben. Das wollte er doch gar nicht von ihm. Er wollte, dass er aufsteht und geht. Und oft will Gott das Gejammer von uns gar nicht hören, sondern will, dass man endlich aufsteht und angreift. Manchmal ist es richtig, sich zu demütigen, manchmal ist es richtig, zu jammern. Aber manchmal ist es richtig, aufzustehen und vorwärts zu gehen. In der Kraft Gottes, vom Angesicht Gottes. Und er muss ihn so weit bringen, 40 Tage und 40 Nächte, bis er bereit ist, wieder vor Gottes Angesicht zu stehen. Und vielleicht das Dramatischste. Wisst ihr, ich sage euch ganz ehrlich, es gibt nur eine einzige Sache in der Bibel, die mir jedes Mal bis in die Seele wehtut, wenn ich sie lese. Es tut mir weh bis aufs Blut. Barnabas und Paulus. Es gibt für mich nichts Dramatischeres. Barnabas, der Mann, der verachtete Pharisäer, der sich bekehrte, Paulus aus dem Elend holt, ihn seelsorgerlich peppelt und ihn zurechtbringt. Und dann kommt es zu diesem Streit. In Apostelgeschichte 15, Vers 37 heißt es, Barnabas aber riet dazu, den Johannes, der Markus genannt wird, mitzunehmen. Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu dem Werk gekommen war, sollte nicht mitgenommen werden. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, sodass sie sich voneinander trennten. Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Und er durchzog Syrien, Silizien und stärkte die Gemeinden. Das ist dramatisch. Es gelingt dem Teufel mit einem kleinen Trick, den Mitarbeiter Barnabas auszuschalten, ihn vom Angesicht Gottes zu verscheuchen, dass er nämlich vor Gott steht und du siehst sofort die Wirkung. Paulus war genauso beteiligt bei dem Streit. Paulus war genauso hier, sicher emotional. Aber er war auf der Seite Gottes. Er ist vor Gott stehen geblieben und Gott gab ihm Recht, indem nämlich Paulus, der einen anderen Mitarbeiter nimmt, die Brüder als Ganzes stimmen ihm zu. In der Regel geht die Bibel sogar so weit, dass sie sagt, wenn du vor Gott in Ordnung bist, sind sogar die Feinde mit dir zufrieden. Das habe ich in letzter halben Jahr erlebt, dass mir die Luft wegblieb. Und dann sagt er im Endeffekt, oder sagt uns die Schrift, dass er die Gemeinde stärkte. Das heißt, die Vollmacht hat gewirkt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du vor Gott bist und in Ordnung bist und vor Gott in Christus lebst, dann wirkt die Vollmacht. Die kann man nicht verhindern. Dann schlägt sie durch. Und dann kannst du Gott dienen und dann kannst du ein Segen sein. Und was natürlich ganz dramatisch ist, 4. Mose 20,1, das ist auch etwas, wo man vom Angesicht Gottes vollständig verscheucht werden kann. Das ist die furchtbare Geschichte, als Mose hier mit dem Volk Israel weichgeklopft wird. Wisst ihr, jetzt sage ich es mal ganz ehrlich, man kann auch Verantwortliche einer Gemeinde weich machen. Und manchmal darfst du das Gejammer einfach nicht mehr hören. Begreift mich mal. Man kann jemand, also ich habe es auch, ganz ehrlich, jeder ist ein Mensch. Ich habe zum Beispiel, wo wir die Schlachter bei den Übersetzungen, wenn die ein bisschen schlau waren, die Brüder haben sie nur gewusst, du musst nur warten bis in der letzten halben Stunde. Und dann musst du immer penetrant das Gleiche bringen. Na, ich habe eine ganz andere Sache dann gedacht. Und ich war nicht mehr konzentriert. Und ich sage, also komm, dann macht's halt. Versteht ihr? Man kann jemand weich machen. Und so haben sie Mose weich gemacht. Und zwar wisst ihr, wie sie ihn weich gemacht hat. Sie haben ihn weich gemacht, sie sind ihm so lang in den Ohren gelegen, dass er nicht mehr vor Gott stand.
Das heißt, man kann durch Auseinandersetzungen, die ungeistlich sind, die Stellung vor Gott verlieren. Und jetzt ist so, Gott sagt zu ihm, glasklar, geh zum Felser und rede zu ihm. Das ist ein klarer Befehl. Er tut es nicht. Sondern er macht was anderes. Er geht hin und sagt, hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Das ist der nackte Unglaube. Und dann, anstelle, dass er spricht, macht er was, was schon mal funktioniert hat. Er nimmt letztlich den Stab und schlägt den Felsen zweimal und es fließt Wasser heraus. Aber dann sagt Gott sofort, weil ihr mir nicht geglaubt habt, um mich vor den Kindern Israel zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das muss man sich mal vorstellen, das ist ja Katastrophe, was hier passiert ist. Das heißt, es ist dem Teufel gelungen, indem ein Mensch hier nicht drüber stand. Ihr versteht, was drüberstehen heißt. Indem er das geistlich im Griff hatte, hat er sich anstecken lassen. Genauso haben die Kinder Israel ihre Verheißung verloren. Nur Kaleb und Josua haben sich nicht anstecken lassen. Und es ist ganz gefährlich, wenn man anfängt, sich gegenseitig entmutigen, wenn man gegenseitig dann anfängt, sich verrückt zu machen. Sondern manchmal musst du hinstehen und sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders vor Gott in Christus und jetzt gehe ich durch. Und dann in der Regel funktioniert es. Aber man sieht hier, es sind so viele Möglichkeiten, aber in der Regel wird er es immer gleich machen. Er wird mich frustrieren, er wird mich letztlich geistlich versuchen, in die Sünde zu ziehen. Wenn ihm das nicht gelingt, dann wird er mir Enttäuschungen ohne Ende bereiten, wie mir Hiob. Wenn das alles nicht gelingt, dann wird er mich im Kampf so aufgehen lassen, dass ich nicht mehr vor Gott stehe. Das habe ich auch schon gehabt, dass ich gar nicht mehr beten konnte, gar nicht mehr Bibel lese in der Art und Weise, wie ich sonst tue, weil ich überall nur noch Telefon, Besuch, alles ist nur noch gewesen, dass du keine Chance hattest zu reagieren. Wenn das alles passiert, dann kann es passieren, dass du nicht mehr vor Gott stehst. Und dann mach solche Fehler wie in Mose. Dann wirst du vom Angesicht Gottes verscheucht und der Teufel kann dir Dinge unterjubeln. Ich rede jetzt gar nicht von der Volkszählung eines Davids. 2. Samuel 24, wo die Bibel sagt, Gott prüft ihn und der Teufel darf es probieren. Dann kann es passieren, dann geht es dir gleich. Dann machst du Fehler ohne Ende. Du wirst vom Angesicht Gottes weggescheucht werden und du wirst letztlich geistlich kaputt gehen. Und ihr merkt, der Teufel hat viele Wege, um mich zu verscheuchen. Jesaja 57, 10. Du bist müde geworden von der Menge deiner Wege. Die Menge der Wege ist ein großes Elend. Es gibt bloß einen Weg, den ein Gläubiger geht. Das ist der Weg dem Lamme nach. Es gibt aber viele Wege. Das sind in der Regel alles eigene Wege. Alle Wege außer dem Lamme nach sind eigene Wege. Und jetzt sagt er, wenn du viele lange Wege gehst, eigene, wirst du müde. Wenn du müde wirst, wirst du vom Angesicht Gottes schwach, dann bist du leicht zu verscheuchen und dann kann der Teufel tun, was er an dir tun will. Und jetzt kommt etwas, das von ungeheurer Bedeutung für die neutestamentliche Gemeinde ist. Genau um das zu verhindern, sagt die Bibel, haben wir einen Hohepriester. Hebräer 2, 17. Sie sagt hier, und zwar, das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt, weil hier sind wir im Zentrum der Wirksamkeit der Erlösung. Und zwar, Gott ist hier treu, indem er der Hohepriester sein Werk tun lässt. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Und jetzt kommen wir zu dem Entscheidenden. Der Herr Jesus hat alles das, was du durchlebst, was ich durchlebe, in diesen Kämpfen, wenn es darum geht, vom Angesicht Gottes zu bleiben, hat er durchlebt. Wenn einer versteht, was sich in meiner elenden Seele abspielt, dann er. Das heißt, ich brauche hier nicht zu sagen, Herr, wenn du wüsstest, wie schwer ich es habe und wenn ich jetzt hadre, dann habe ich einen Grund und so. Das ist alles Unsinn. Der Herr weiß das schon lange, er hat das alles durchlebt. Und wenn ihr Psalm 22 mal anguckt, dann seht ihr hier etwas. Es beginnt ganz einfach nüchtern sachlich. Zum Beispiel, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Obwohl der Herr Jesus nie gesündigt hat, weiß er, wie ein Mensch sich fühlt, der gesündigt hat und von Gott getrennt ist. Er weiß das ganz genau. Wenn jemand Verständnis hat, dann er, dann kann ich kommen und sagen, Herr, du weißt, was sich in meiner Seele abspielt. So wie am Kreuz die völlige Trennung bei dir vom Vater war, so empfinde ich jetzt, du hast gesagt, ich habe gesündigt, vergib mir. Wisst ihr, da kann ich dann kommen, seelsorgerlich, zu meinem Erlöser, nicht zu Menschen. Er versteht es und dann hört es der Zustand auf, dass ich vom Angesicht Gottes abgedrängt worden bin. Von Vers 7 bis 9 in dem Psalm 22. Da sieht man die Folge der Sünde. Und jetzt sieht man hier Erniedrigung. Wisst ihr, und alles ist klar, Sünde erniedrigt. Wenn du mit jemand hast, wo es seelsorgerlich darum geht, Sünde auszuräumen. Es ist oft der kitzelige Punkt. Und ich bin mir gar nicht manchmal sicher, ob es richtig ist, das vor Menschen auszusprechen. Wenn die Menschen mir dann beschreiben, was sie und wie sie gesündigt haben, das ist oft so demütigend, so dreckig, dass ich sage, ich will es gar nicht wissen. Sonst sag's dem Herr. Wisst ihr, und er kann selbst, wenn man in der Sünde Grenze überschritten hat, die vom Anstand vom normalen menschlichen Herrn nicht mehr fassbar sind, kann man zum Herrn gehen und es bei ihm abladen, weil er hat diese Erniedrigung, was Sünde bewirkt, bis in den Staub hat er letztendlich erlebt. Er versteht es. Und Vers 17, Hunde umringen mich, eine Rotte von Hübeltätern umgibt mich. Er kennt die ganzen Angriffe des Teufels, die jetzt nicht auf dieser Sünderebene geht, die auf der anderen Ebene geht. Diese Verklagungen, dieses Bösartige, dieses Teuflische, kennt er bis zum Geht nicht mehr. Das heißt, ich brauche mich nicht verscheuchen lassen. Wisst ihr, das ist die Hauptwaffe des Teufels, dass er in meinem Kopf sagt, ja, jetzt kannst du nicht kommen, jetzt kannst du nicht kommen. Sondern der Herr sagt, wenn ihr mühselig und beladen seid, dann müsst ihr kommen. Warum? Weil er es in der Tiefe versteht und weil er diese, ich sag's einmal, dieses Abdriften, das Verscheuchtsein vor seinem Angesicht vollständig ausräumt. Und er hat Verständnis, wenn das passiert ist. Das ist für mich ganz wichtig. Wenn ich weiß, dass mich jemand versteht, dann komme ich. Psalm 69, 2, dort sagt er, hilf mir, o Gott, denn die Wasser gehen mir bis an die Seele. Und dann erzählt er, dass er im tiefsten Schlamm versunken ist, dass die Kehle austrocknet, dass er nicht mehr ein noch auswusste. Das heißt, er kennt die Not eines Menschen, er weiß, wenn man innerlich absauft, wenn du sagst, es gibt keinen Ausweg mehr, ich habe alles kaputt gemacht. Oder wenn du sagst, ich habe es jetzt nicht kaputt gemacht, die anderen haben mich kaputt gemacht. Spielt gar keine Rolle. Das Ergebnis ist das Gleiche. Ich bin weg vom Angesicht Gottes, ich beginne den Kopf zu senken, der Teufel beginnt Triumphe zu feiern. Wenn ich, egal was hier passiert ist, ob das menschlich ist, ob das in Beziehungen ist, ob das existenziell ist, ob das mit Geld zu tun hat, ob das mit Gesundheit zu tun hat, zum Herrn komme, dann habe ich hier jemand, der mich versteht und der das so, wie der Wille Gottes es ist, es in Ordnung bringt. Und genauso Psalm 69, 5, er sagt hier, was ich nicht geraubt habe, das soll ich erstatten. Und zwar, er erkennt den Hass und die Lügerei der Menschen. Das kennt er. Wisst ihr, Menschen können abgrundtief hassen, das ist keine Frage. Und Menschen können, wenn sie mal richtigen Hass haben, verlieren sie den Blick für die Realität. Das ist was ganz Brutales. Ich hab mal einen Kollegen gehabt, der hat zu mir gesagt, ich rede mir so lange ein, das ist, wie ich mir es vorstelle, bis wirklich so passiert. Das ist immer Eigensuggestion. Und wenn jemand einen Hass hat, einen abgrundtiefen Hass, dann hört er dir auch nicht mehr zu. Er hört auch nicht mehr neutral, was richtig ist, sondern er hört nur noch, was er hören will. Der wird in seinem Hass sich so hoch putschen, dass er im Endeffekt dann nur noch das hört, was er hören will. Und der Herr weiß das, wenn so ein Hass ausbricht, wie das ist, wenn ein Hass auf einen gerichtet ist. Psalm 69, 9. Entfremdet bin ich meinen Brüdern. Er kennt auch die Einsamkeit. Er weiß, wie es ist, wenn jemand allein ist. Wenn jemand ganz einsam ist. Wenn jemand einsam war, dann er am Kreuz von Golgatha. Er war nicht nur ein Mensch, sondern war der Sohn des lebendigen Gottes, völlig getrennt vom Vater. Vers 16. Dass mich die Wasserflut nicht überströmt, noch mich die Tiefe verschlingt, noch die Grube sich über mir schließt. Hier redet der Grube, ist immer Tod. Auch die Todesnot. Wenn jemand denkt, gut, es gibt für mich jetzt nur noch den Tod, es kann passieren durch Krankheit. Dann muss man eiskalt sagen, es kann uns auch mal passieren, wenn Verfolgung kommt, dass du genau weißt, es gibt kein Zurück. Dann muss man sich bewusst sein, er kennt es wie kein Zweiter. Und dann Vers 20, du weißt um meine Schmach und meine Schande und Beschimpfung, meine Widersacher sind alle vor mir. Die Schmach hat mein Herz gebrochen, ich bin elend. Ich wartete auf Mitleid, aber da war keines, und auf Tröst, aber ich fand sie nicht. Wisst ihr, manchmal warten wir auf Mitleid, das ist normal. Wisst ihr, man darf das gar nicht bekämpfen und denken, das ist eine unnormale Regung. Es ist normal, dass man manchmal Mitleid erwartet und dann hat einer kein Mitleid. Also jeder, der einigermaßen normal ist, weiß, wie bitter das ist. Wenn du merkst, der andere hat kein Mitleid, sondern da haut er noch eine drüber. Kennt ihr das? Ich kenne das bis zum Geht nicht mehr. Statt Mitleid kriegst du noch einen mit dem Knüppel. Was soll ich dann machen? Soll ich dann böse sein, frustriert sein? Ich mache immer das Gleiche, wenn mir das passiert. Ich gehe einfach hin, gehe zum Herr, gehe vor sein Angesicht und sage, du verstehst mich. Und dann lade ich ab, wie Hannah abgeladen hat. Dann lade ich ab, lade mein Herz ab, mein Herz kommt zur Ruhe. Matthäus 26, 49. Der Mensch ist ja ein völlig verdorbtes Geschöpf. Er hat in der Regel, suchen alle das ihre, sagt der Paulus ganz klar. Und hier sieht er etwas. Rabbi, und küsste ihn, der Judas. Er kennt auch die Heuchelei, versteht ihr? Der Mensch ist ein Heuchler, ein geborener Heuchler. Und Gott weiß es, der Herr Jesus weiß es. Wenn du mit Heuchelei zu tun hast, reg dich nicht auf. Geh zum Erlöser, sag, Herr, wie dich der Judas geküsst hat. So geht's mir gerade, in ihrer minderwertigeren Weise, aber genauso schlimm. Und dann schüttet euer Herz beim Herr Jesus aus und ihr werdet nicht vom Angesicht Gottes weichen. Das ist das Geheimnis. Sobald ihr das alles ausschüttet, werdet ihr nicht weichen. Und der Teufel kann euch dann gar nicht verscheuchen. Er kann euch immer nur verscheuchen, wenn ihr den Blick nach unten richtet. Wenn er die Sache in den Mittelpunkt stellt, statt der Herr, dann kann er euch verscheuchen. In dem Kapitel 26, Vers 67, da spuckten sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten, andere gaben ihm Backenstreiche. Er wird hier gedemütigt. Kennt ihr das, wenn man jemanden demütigt? Ich habe nie gewusst, dass Menschen so grausam sein können. Vor allem junge Menschen können grausam sein. Wenn ich sehe, wie die jungen Menschen andere von wegen Aussehen, wegen der sozialen Situation, wegen Intelligenz, wie sie die demütigen, das ist brutal. Weißt du, man kann Menschen demütigen durch bösartige Worte. Worte können bösartig sein. Der Herr weiß das. Sobald ich das nicht in mich reinlasse, nicht frustriert bin, keinen Hass bekomme, sondern zum Herrn gehe, ablade, kommt meine Seele zur Ruhe. Schlagartig. Matthäus 27, 38. Er sagt hier, oder die Schrift sagt hier, dass zwei Räuber gekreuzigt wurden. Und die Räuber, der eine lästert ihn ja, der zweite erkennt es dann. Und das ist, müssen wir auch lernen. Wisst ihr, wenn man mich und dich verkennt, ist das schlimm. Was denke ich, was mir manchmal passiert? Ich habe schon Sachen im Reich Gottes, kam allein von mir, ganz allein. Dann haben Brüder das aufgenommen und dann, wenn du nachher Bücher liest oder Schriften liest, dann waren sie so leid, die das erkannt haben, es war alles wunderbar. Ich habe schon oft denken müssen, oh, meine lieben Brüderlein, Wahrheit ist auch gerade Trumpf. Wisst ihr, das musst du wegstecken, du musst sagen, Amen, mach wie du willst. Ohne Frust, geh zum Herrn und sag, du bist verkannt, kann mir das wehtun? Nö. Wisst ihr, ein alter Bruder hat einmal gesagt, ich bin ein unscheidbarer Mensch. Hat gesagt, wenn ich hier predige, ihr kennt mich, die Masse der Menschheit kennt mich nicht. Und hat er gestrahlt. Und das hat uns so eingeleuchtet, hat er gesagt. Aber eins ist klar, im Himmel bin ich bekannt. Gell, das ist der Heilige. Da hat er eigentlich recht. Bei Gott im Himmel ist er bekannt, bei uns ist er nicht bekannt. Wisst ihr, ich muss auch lernen, demütig zu sein, mich verkennen zu lassen, wo letztendlich alles kaputt geht. Wisst ihr, wenn man das jetzt sieht, wenn ihr eingangs gelesen, dass wir uns nicht verscheuchen lassen sollen, dann müssen wir einfach, und wenn wir jetzt Psalm 22 nochmal als Schluss angucken, dann stellen wir etwas fest, falls Psalm 22, 25, und zwar, denn er hat nicht verabscheut, noch verachtet das Elend der Armen. Wisst ihr, versteht ihr, alles, was der Teufel benutzt, um mich zu verscheuchen, alle Frustration, alle Ergriffe, aller Dreck der Sünde, wo er meine Lüste ergreift, alles, wo der Teufel mich in die Falle lockt, letztlich verachtet der Herr nicht. Er tituliert es als Sünde, er nennt es ganz klar Sünde, aber er verachtet mich als Gläubiger. Ich bin ein Glied in seinem Leib. Ich kann kommen und kann sagen, Herr, so wie es bei dir geschehen ist, hast du alles miterlebt. Die Menschen sind jetzt böse mit mir. Für mich ist entscheidend, dass du nicht böse mit mir bist. Und dass man dann vor Gott in Christus aufsteht. Und dann hast du auch die Vollmacht, was zu tun. Dann überlegst du dir nicht, was denken die jetzt, wenn ich jetzt was sage. Dann hast du hier Freiheit. Dann ist Vollmacht da. Dann kriegst du auch die Bestätigung von allen Seiten. Dann ist es da. Dann ist Gott, der handelt und nicht du. Und dann passiert etwas. Dann wirst du vom Angesicht Gottes nicht verscheucht. Leben wird in dich strömen, pulsieren. Du wirst blühend sein. Du wirst das ausstrahlen. Dann bist du etwas zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Wenn du aber dem Teufel erlaubst, dich zu verschrecken mit Sorge, Sünde, mit Not, mit Frustration, mit Aufgabe, mit innerlich Abhaken, dann hat er dich bald so weit, wo er dich haben will, dann wird er dich in die ganze Sünde ziehen und irgendwann dann wirst du beginnen, Gott abzusagen. Habe ich schon erlebt. Wisst ihr, dass gar nicht so weit kommt, Geschwister, es gibt bloß eins, lass dich nicht verscheuchen. Und lass dich nicht verscheuchen, heißt, geh zum Herr Jesus, lade ab, Lade wirklich ab, bis du sicher bist, dass du vor ihm, vor Gott, in Christus stehst. Und dann wird deine ganze Wirksamkeit erbaulich sein. Dann wirst du etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Dann wirst du wirken können in den Leib Christi hinein. Und es wird etwas Bleibendes, eine Frucht für die Ewigkeit geschehen. Aber, wisst ihr, ich sage es jetzt nochmal ganz einfach. Wenn ich jetzt hier rausgehe, dann muss es klar sein, dass ich am Schluss vor Gott bin in Christus. Und wenn das nicht gegeben ist, Entschuldigung, darf ich es nochmal so deutlich sagen, dann musst du es in Ordnung bringen. Es gibt Dinge, die muss man dann in Ordnung bringen. Ich kann mit dem nicht leben. Ich kann nicht leben mit ungeregelten Dingen. Dann bring es in Ordnung. Vor Gott, meistens reicht es. Oder vor Menschen, wenn es Menschen betroffen hat, bring es in Ordnung. Und du wirst Frieden haben wie ein Wasserstrom. Und dann kannst du sterben. Dann kannst du auch leben. Dann kannst du kämpfen. Dann kannst du Krisen haben. Dann kannst du gesundheitliche Krise haben, menschliche Krise haben, selbst eine Ehekrise. Es wird alles funktionieren. Es wird alles gehen. Du kannst im Geschäft der größte Ärger haben. Es wird gehen. Du kannst gesundheitlich nicht mehr wissen, noch aus, noch ein, es wird gehen. Du hast einen großen hohen Priester, der dich versteht wie in die letzte Faser, der alles mitgemacht hat, bei dem du alles abladen kannst und der dafür sorgt, wenn du vor seinem Angesicht stehen bleibst und er ist das Angesicht des lebendigen Gottes, dass dieses geistliche Leben in dich pulsiert und du wirst frisch bleiben bis ins höchste Alter. Das macht er. Wisst ihr, und die Alten haben immer einen Satz gesagt, der hat uns Jungen gefallen. Sie sagen dann, das Jammerlied hat aufgehört, gelobet sei der Herr. Dann singst du das Lied des Jubels, dann singst du das Lied des Lammes. Das ist mein Wunsch, dass keiner heute diesen Saal verlässt, der nicht beginnt, das Lied des Lammes zu singen. Ich bete zum Schluss. Und Herr Jesus, danke dir einfach, dass du dich erbarmt hast, die Himmel verlassen hast, um uns elende Kreaturen mit deinem kostbaren und teuren Blut zu erlösen. Und du siehst, wie der Teufel uns verjagen will und wegscheuchen will vor deinem Angesicht. Und du, der du selber die Herrlichkeit des lebendigen Gottes bist, gib uns einfach Gnade, dass wir lernen, unsere Seele bei dir zur Ruhe zu bringen, unsere Herzen auszuschütten. Dein Friede, der ist wie ein Wasserstrom, dass der unsere Herzen beherrscht und uns vollständig durchträgt. Hilf, dass der Letzte in unserer Mitte, der noch nicht bekehrt ist, heute dir begegnet, dass ihm geht wie mir Jakob, dass er dich von Allgesicht zu Allgesicht erleben darf, nämlich in der Vergebung der Sünde. Aber uns Gläubige hilft, dass wir anfangen, das Schutt wegzuräumen, dass das Leben aus Gott, das du selber bist, dass das wieder pulsiert in unseren Herzen, dass wir wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dir wieder dem Lamme folgen, wohin es geht. Gib einfach Gnade. Du, der du Mitleid mit uns Elende hast, du wirst es tun über Bitte und Verstehe, und ich danke dir dafür. Amen. Amen.